Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 4 2024, in dem wir über die News aus dem März 2024 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli.
Schönen guten Tag zusammen.
Und mit dabei ist auch Jens. Hallo Jens.
Hallo an alle. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf und dass ihr hier zuhört.
Beim Anime in Deutschland hatten wir in diesem vergangenen März zunächst mal einen neuen Filmmarathon. Mal wieder. Der letzte Filmmarathon ist ja jetzt schon 2 Jahre her tatsächlich. Damals am 15. April 2022 wurden Filme 15 bis 20 gezeigt. Dieses Mal am 29. März 2024 wieder zum Karfreitag wurden diesmal Filme 1 bis 6 gezeigt. Das ging los als Marathon ab 11.10 Uhr und ging dann um 20.15 Uhr startet dann Film 6 und das ging noch bis in den Abend rein. Und da haben wir die Filme mal wieder im Fernsehen sehen können. Das war dann tatsächlich das... Die ersten 6 Filme wurden schon zuletzt 2018 mal gezeigt tatsächlich. Und da auch nicht Film 6, der wurde dann Anfang 2018 zuletzt gezeigt. Also da die hatten wir schon lange nicht mehr. Und wie gesagt, letztes Jahr hatten wir... auch nichts zu Karfreitag, dieses Jahr wieder. Ist ja immer wieder schön zu sehen, dass ProSiebenMax da zu solchen Anlässen dann immer mal wieder auf die Con-Filmreihe zurückgreift, um da was Gutes im Programm zu haben.
Ja, das hatte mich auch sehr gefreut, als es hieß, Con-Filme laufen auf ProSiebenMax. Und ich war ja am Anfang so ein bisschen vorsichtig gewesen, was so die Euphorie angeht, weil ursprünglich hatten... die Mitarbeiter des Jahres auf Instagram bekannt gegeben und es hieß Conan-Filme. Ja gut, soweit so gut, aber es war weder gesagt worden, welche Filme sind es, wie viele Filme sind es und dann hieß es schon direkt in der Community, oh ja, großer Filmmarathon und ich dachte mir so, ja gut, Filme, das heißt mindestens mal 2 Stück, aber wie viele letzten Endes es sein werden, das wissen wir ja noch nicht. War deshalb erstmal so ein bisschen vorsichtig und als dann die offizielle Programmvorschau kam und feststand, Film 1 bis 6, dann habe ich auch gedacht, yep, jetzt gibt's wieder einen richtig großen Marathon, nachdem wir ja zuletzt das Ganze auch an Karfreitag hatten, 2022. Also auf den Feiertag, ja, 2 Jahre ist es her und damals war es eben noch ein einziges Kinoabenteuer mehr. Mit dem Crossover-Kinofilm Lupin the Third vs. Detective Conan the Movie. Ja, und ich muss sagen, ich finde, das ist eine schöne Sache. Ich hatte mir auch die Filme mal so auszugsweise dann am Freitag angeschaut gehabt und ja, fand, das war so eine tolle Tagesbegleitung.
Ja, das auf jeden Fall. Also hat mich auch sehr gefreut, dass an Karfreitag so viele Conan-Filme liefen. Ja, gerade weil ich ja auch, wie gesagt, Besitzer der DVDs bin und immer mal wieder überlege, mal wieder von vorne mit den Filmen anzufangen, war das hier, ja, ein sehr guter Einstieg. Die Filme haben wir jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Von daher immer schön, wenn man mal wieder, ja, von vorne anfängt und die ganzen alten Stile und, ja, Charaktere und Nicht-Charaktere in Film 1, wenn ich daran denke, dass wir da einig dabei hatten, die inzwischen bei jedem Film irgendwo mitmischt. Ja, und dann ja, hat mich das sehr gefreut, dass eben da der Karfreitag für all diejenigen, sag ich mal, Conan reserviert waren, die quasi zu Hause waren, die die DVDs vielleicht nicht haben oder die Blu-Rays und dann eben gesagt haben, ja, ich mach heute einen Conan-Tag, also... Hätte ich definitiv auch gemacht, aber mein Karfreitag war dann leider verplant. Aber trotzdem hat mich wirklich sehr gefreut. Conan-Filme im deutschen Fernsehen, also sehr, sehr schön. Vielen Dank da an ProSiebenMax.
Dann hatten wir in diesem Bereich, teilweise in diesem Bereich, mal wieder ein paar Merchandise-News, 2 an der Zahl. Eine geht um neue T-Shirts bei Uniqlo. Da hatten wir ja auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, im April. Dieses Jahr gibt es wieder einige Motive mit zum Beispiel Heiji und Kasua, mit einem Nachdruck von der purpurroten Klassenfahrt mit der Farbzeichnung oder den Detective Boys, wie wir sie auch von den DVDs kennen. Und dann gibt es noch wieder von Sakami, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, über die Arten Tassen, die es gab im Stil von Film 26. Am selben Tag kommt noch mehr, ein Strandhandtuch in dem Stil des Films und ein Acryldiorama mit den Key-Visuals von Con und Ai aus dem Film, die am 17. Mai rauskommen und Uniqlo-T-Shirts im April. Finde ich schön, dass das jetzt auch gerade mit den T-Shirts jetzt scheinbar nicht nur eine einmalige Sache war, sondern eine regelmäßige Aktion ist. Das finde ich ganz schön. Und ja, Sakami, die bringen ja immer mal wieder was raus und auch da schön, dass das nicht aufhört.
Das finde ich auch. Jetzt zwei Merchandise-Meldungen so kurz hintereinander. Einerseits wieder von Uniqlo, andererseits von Sakami, dass die sich dann auch wieder melden. Hat mich sehr gefreut, als ich das dann auch erfahren hatte. Und gerade auch was so die Artikel angeht, finde ich es schön, dass wir da jetzt so ein bisschen mehr bekommen. Das Ganze ging ja los mit Tassen, dann hatten wir Plüschis, dann kam ja ein Kartenspiel dazu und jetzt haben wir dann auch mittlerweile mal sowas wie Acryldioramas, jetzt dann das Strandhandtuch, wir haben ja auch schon einen Regenschirm dabei gehabt und wer weiß, was dann noch alles kommt. Schlüsselanhänger haben wir ja jetzt auch mittlerweile schon bei Sakami erhältlich und ja, die Palette nimmt so allmählich zu, wird ein bisschen umfassender. Natürlich sind wir noch weit vom japanischen Level entfernt. Das werden wir hier auch niemals erreichen. Das ist, denke ich, auch allen klar. Aber ja, es ist schön, weil es halt auch zeigt, Detektiv Conan ist so beliebt hierzulande, dass nicht nur die Mangas sich gut verkaufen oder die Filme und auch die DVD-Blu-ray-Boxen, sondern dass dann halt auch noch mehr Zusatzcontent ganz gerne mal gekauft wird und die Fans da gerne zugreifen. Ja, und was die T-Shirts angeht, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass es da eine zweite Kollektion gibt und das gerade mal ein Jahr später. Das finde ich ist auch sehr bemerkenswert, ja. Und offenbar ist auch ja die T-Shirt-Kollektion letztes Jahr eingeschlagen wie eine Bombe.
Ja, das freut mich auch sehr, dass es von Conan jetzt mehr Merchandise gibt, weil bislang war es ja eher so, wenn man von Merchandise geredet hat, was fiel einem da so ein, ja, so zum Beispiel Sailor Moon, Pokémon und so halt diese Sachen, da gab es relativ viel von und dann hieß es, ja, ich guck mal, was gibt es denn von Conan? Ja, ist eher mau gewesen und dass das jetzt so nach und nach anzieht, eben ja, mit den T-Shirts auch, mit den Tassen, jetzt dann auch die Tasse mit dem Filmdesign und aber auch, ja, jetzt das Neueste, sage ich mal, ein Handtuch und diesen Acrylständer. Also ich bin ja Fan von diesen Acrylständern, weil die sind klein, die kann man easy zusammenstecken und die kann man aufs Regal stellen, auf den Küchentisch. Eigentlich überall hin, weil die nehmen nicht viel Platz weg. Und deswegen feiere ich dieses Merchandise sehr. Da haben wir in Japan sehr viel von gesehen und ja, sind auch sehr klein und flach und einfach mitzunehmen. Da kann man sich immer gut eindecken. Und ja, aber auch dieses, ja, ich sag mal, Special Merchandise wie das Handtuch. Also, das finde ich ist ja nochmal eine Spur exotischer, weil so ein Handtuch, ja, das habe ich jetzt noch nicht so häufig gesehen, beziehungsweise ist ja auch eher was, ja, dass man es eigentlich eher nicht so benutzt oder so. Wenn ich dann so an früher denke, so im Freibad oder so, da gab es das alles nicht. Wenn ich vielleicht dann so jetzt in Zukunft denke, vielleicht laufen da ein paar Leute mit diesem Conan-Handtuch rum und ich würde denken, Alter, wie cool ist das denn bitte? Und deswegen freut es mich sehr, dass Conan da an Merchandise anzieht und auch, ja, dass wir bei den T-Shirts, wie Jens sagt, Nachschub bekommen und dass die Motive teilweise auch wirklich schön ausgearbeitet sind. Also da würde ich auch gern noch mal zuschlagen.
Und wo viele Detektiv-Conan-Fans bestimmt auch sehr, sehr gerne zuschlagen wollen, ist die Disc-Veröffentlichung von Film 26, Das schwarze U-Boot. Letztes Jahr haben wir den ja im Kino gesehen. Im Januar hatten wir die News gehabt von Crunchyroll, dass der Film kommt dieses Jahr auf Disc, auf Blu-ray und DVD. Seitdem hat sich Crunchyroll selber nicht mehr geäußert, aber Amazon, die sind voll am Start, denn bei denen gibt's Film 26 schon zum Vorbestellen. In deren Shop wird er schon gelistet, bei Crunchyroll wie gesagt noch nicht. aber bei Amazon steht er drin mit PR-Text, mit Werbung, mit Bildern und mit dem Cover auch mit drin, richtiges DVD-Cover, alles wie immer. Also wenn sowas in der Detailliertheit bei Amazon auftaucht, dann ist es auch echt. Und die haben auch ein Veröffentlichungsdatum, nämlich den 17. Mai 2024. Genau wie die ganzen Sakami-Merchandise-Artikel, wo wir in einem News-Podcast gesagt haben, das muss nicht zusammenhängen. Ja, tut es jetzt doch. Also da zur Abwechslung mal, hat da irgendwie synergiemäßig was funktioniert im Hintergrund. Wow, super toll. Ja, das DVD-Cover und das Blu-ray-Cover, ganz normal einfach das Poster, wie wir es kennen, eingerahmt in dem Hintergrund, den wir üblicherweise kennen, mit dem FSK 12-Logo. Genau, und Preise auch im üblichen Rahmen. Ich frage mich halt immer noch nur, warum konnte Crunchyroll das da nicht sagen, dass es jetzt Mai ist, weil 4 Monate später, das musste ja schon bekannt gewesen sein, keine Ahnung, also irgendwie, dass es jetzt so ein bisschen später ist als vielleicht in den letzten Jahren, okay, nur, naja, ich finde, das hätte man auch irgendwie schon im Januar sagen können. Und warum das jetzt irgendwie schon ein paar Wochen bei Amazon gelistet ist, aber Crunchyroll selber hat dazu immer noch nichts irgendwo, also keine Ahnung, aber spielt ja auch letztendlich keine Rolle. Hauptsache, wir können den Film dann bald dann jetzt schon kaufen und vorbestellen bei Amazon und dann hoffentlich auch am 17. Mai dann richtig in den Händen halten.
Ja, so ganz schließt sich mir das auch nicht, warum Crunchyroll das offizielle Datum nicht bekannt gegeben hat. Und warum Amazon jetzt schneller ist, listen natürlich den Film, wollen schon mal Vorbestellungen sich sichern und natürlich dann auch verkaufen, klar. Ich bin jetzt kein Marketing-Experte, insofern stelle ich da jetzt auch keine Vermutungen an. Was für mich zählt, ist, dass wir ein Datum schon mal haben, was auch hoffentlich dann ein festes Datum bleibt und sich nicht noch ein, zwei, dreimal oder mehrmal nach hinten verschiebt. Und wir hatten ja wirklich jetzt schon mehrere Monate lang Diskussionen und so ein Rumoren gehabt in der Community. Ja, seltsam, die Disc, die wird überhaupt nicht angekündigt. Was ist da los? Warum kommt da nichts? Und ja, jetzt haben wir meines Wissens das erste Mal den Fall, dass im Mai eines Jahres bei uns ein Conan-Film auf Disc erscheint. Und ich freue mich einfach drauf. Was vielleicht für die Verkaufszahlen so ein bisschen ein Manko ist, dass wir keine Feiertage jetzt haben. Oder ja, Feiertage kommen ja im Mai, aber so klassische Feste wie Ostern oder Weihnachten, da wird dann quasi so diese Geschenkepraxis nicht mehr mit abgeholt, dass das jetzt die Verkäufe ankurbeln könnte. Wobei ich davon ausgehe, die meisten Con-Fans, die auf den Film warten, werden ihn sich ohnehin zulegen, egal ob das Ganze jetzt dann als Geschenk unterm Weihnachtsbaum oder im Osternest liegt oder ob sie dann den Film sich so bestellen.
Ja, das Mysterium von Crunchyroll erschließt sich auch mir nicht. Wer hätte es gedacht? Lass uns mal Kokoro Mori anrufen. Nee, das hilft, glaube ich, auch nicht. Aber ja, schön, dass wir jetzt ein Datum haben, dass das feststeht. Wir hoffen das Beste, dass es dabei bleibt. Und Mai ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Das freut mich natürlich sehr. Und was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass Juliana Jakobait uns sogar dann namentlich erwähnt hatte, weil ich auf Instagram ihr folge und dann da ihre Stories immer mal wieder schaue. Und wo sie dann gesagt hat, ich habe auf Conan News gelesen das. Und da dachte ich, bitte was? Und das war richtig cool. Das hat mir sehr gefallen, dass sie uns da erwähnt hat. Und ja, das fand ich irgendwie schön.
Und dann hatten wir auch noch eine News zu Film 25. Denn der Film ist inzwischen auf Crunchyroll jetzt als Stream veröffentlicht worden. Am 12. März 2024 offiziell in den Streaming-Katalog. Das heißt, wenn man ein Crunchyroll-Abo hat, kann man den Film da jetzt streamen. Das ist natürlich schön. Andererseits, ich habe auch ein paar Leute gesehen, die gesagt haben, der ist noch gar nicht auf Crunchyroll, der ist doch schon so ewig lang draußen. Ja, Tatsächlich, das hat auch ein User in unserem Discord geschrieben. Wenn man sich das mal anguckt, wir hatten die DVD und Blu-ray am 15. Dezember 2022 und jetzt am 12. März 2024 kommt der raus auf Streaming bei Crunchyroll. Also ein Jahr und 3 Monate. Wenn wir uns erinnern, als es noch Anime on Demand gab und so, wir wollen auch nicht immer darüber in Nostalgie schwärmen, als es Anime on Demand noch gab, eigentlich wollen wir das schon, aber naja. Da war das ja noch so, da kam der Film auf Anime on Demand 2 Tage vor der DVD- und Blu-ray-Fassung raus. Und auch, ja, Crunchyroll ist eine viel mainstreamigere Plattform, da sehen es wahrscheinlich mehr Leute, hat mehr User, als es Anime on Demand damals hatte. Aber ich finde es doch schon schade, dass wir von VOD und Streaming und Disc Release ist ungefähr gleichzeitig übergegangen sind zu, ja, Streaming Release über ein Jahr später, dass wir jetzt da diesen Rückschritt gemacht haben mit dem Wechsel auf Crunchyroll. Also dem Wechsel, also wir sind ja nicht gewechselt, sondern Crunchyroll einfach alles aufgekauft. Und dass wir mit dieser Geschäftsänderung da jetzt da so einen Rückschritt gemacht haben, finde ich doch auch einen kleinen Wermutstropfen in dieser Veröffentlichung. Aber grundsätzlich ist natürlich schön, dass der Film da ist.
Ja, das auf jeden Fall. Aber du hast natürlich recht, mich persönlich wundert es auch, wie du gerade eben gesagt hast, der Film ist auf Blu-ray und DVD schon so lange draußen und es dauert einfach so lange, bis er dann im Streaming verfügbar gestellt wird. Von bei derselben Firma weiß ich nicht, ob das irgendwie, ja, also wie gesagt, und du hattest Anime On Demand angesprochen. Da war es ja, wie gesagt, eher andersrum. Erst im Stream verfügbar, dann auf ja, Hardware-Disc sozusagen. Und das waren schon gute Zeiten, muss ich sagen. Das hat mich dann teilweise auch immer sehr gefreut, den Film vorher zu sehen. Und ja, deswegen trauert man dem so ein bisschen nach. Kann ich sehr verstehen. Ich habe jetzt kein Problem damit, dass es bei Crunchyroll läuft, dass es bei Crunchyroll, dass es auch zu Crunchyroll kommt, gerade für die Leute, die ihre DVD- und Blu-ray-Sammlung eben nicht ja, im Regal haben, sondern die unsere Streaming-Freunde sind. Aber ja, ich finde es für die dann besonders halt schade halt, dass so viel Zeit dazwischen vergeht, dass der Film draußen ist und es braucht über ein Jahr oder ein Jahr, bis der Film als Stream nachgeliefert wird. Also da würde ich mir kürzere Abstände für die wünschen, dass es ne, Film kommt raus und dann eine Woche später, einen Monat später oder 2, 3 Monate später, wann weiß ich nicht, kann ich auch nicht entscheiden. Aber das ist für die halt, ja, halt, dass das schneller dann läuft, weil es ist ja schon seltsam, wenn du dann sagst, ja, ich hab den Film, den habe ich im Regal stehen und die Streaming-Leute denken sich, ja, ich kann den Film nicht gucken, aber ich habe auch keinen Bock mehr, den Film zu kaufen. Der wird ja wohl hoffentlich irgendwann mal kommen, aber dass die dann so lange warten müssen, das finde ich persönlich auch nicht so schön.
Das sehe ich so wie du, Olli. Dem kann ich kaum noch was hinzufügen. Ja, für diejenigen, die eben lieber streamen, als sich die haptische Variante ins Regal zu stellen, ist das wirklich blöd, weil die warten und warten. Bestenfalls haben sie vielleicht den Film im Fernsehen mit dem Rekorder aufgenommen und können ihn dann sich so noch ein bisschen anschauen. Aber klar, das ist dann eine sehr ärgerliche Sache. Und dieser große Zeitraum, ja, ich meine, knapp 1,25 Jahre sind ins Land gezogen, bis der Film dann auch mal zum Stream auf Abruf bereitsteht. Das ist halt wirklich eine extrem lange Zeit. Und mich persönlich hat es jetzt zum Beispiel nicht so aus der Bahn geworfen, weil ich halt ein Fan der Disc-Veröffentlichung bin. Und ja, objektiv betrachtet ist es halt natürlich schon ein sehr, sehr großer Zeitraum. Und da denke ich mir, das hätte Crunchyroll garantiert auch ein bisschen schneller hinbekommen. Vielleicht haben sie gesagt, okay, jetzt geht es erstmal darum, alle Episoden in HD-Qualität zu releasen und dann kommen wir zu 5,25. Aber auch da kann ich nur vermuten, wo dran es liegt und werde auch keine Antwort finden.
Ja, es wirkt auch fast, wenn man sich nochmal so drüber nachdenkt, es wirkt fast ein bisschen paradox, weil als es noch Kaze war, Kaze, das Geschäft von Kaze war ja eigentlich schon hauptsächlich eher Disc-Veröffentlichung, DVD-Boxen und die Filme auf Disc. Und Anime on Demand haben sie auch so nebenbei gemacht. Und man hat das Gefühl gehabt, da lag nicht so der große Fokus drauf. Manchmal dachte man sich so, oh, wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber Crunchyroll hingegen sind ja eigentlich primär ein Streamingdienst und haben jetzt halt dieses DVD-Ding halt so bei der Übernahme von Kase so mit jetzt an den Hacken, wo man eigentlich denken müsste, okay, Kase, die wollen eher DVDs verkaufen, also macht es ja eigentlich bei denen eher Sinn, dass das dann später auf Streaming kommt. Während Crunchyroll mit ihrem Fokus auf die Streaming-Plattform, die ja ihr Hauptding ist, man eigentlich denken müsste, die müssten eigentlich eher den Fokus darauf legen, zeitgleich das zu bringen. Also da ist irgendwie verkehrte Welt, hat man so ein bisschen das Gefühl. Aber ja, da wird bestimmt irgendeine Kalkulation dahinter stecken. Aber ja, sehen wir vielleicht nicht so ganz. Ich hoffe, dass sich der Abstand dann noch verringert, ein bisschen zumindest. Also über ein Jahr, vielleicht 6 Monate sind auch genug oder so. Naja, nur so ein Vorschlag, Crunchyroll. In der spoilerfreien Zone kommen wir jetzt zu einem neuen Sonderband, den es gibt. Es ist ja bald wieder großer Con-Release-Tag in der Woche des Filmstarts. Da kommt ja der neue Band vom Hauptmanga raus und da gibt es auch immer ganz, ganz viele andere Releases. Und den größten, relevantesten davon für uns hier in Deutschland ist ein neuer Sonderband, nämlich diesmal zu Heiji und Kasua schon wieder. Ja, es gab ja mal die Heiji und Kasua Selection, die ist damals 2017 rausgekommen zum Filmstart von Film 21, der letzte Heiji und Kasua Film. Und jetzt kommt die Heiji und Kasua New Selection raus, zusammen mit Band 105, wie gesagt, am 10. April 2024. Der genaue Inhalt ist noch nicht ganz bekannt. Der Shop-Beschreibung von Crunchyroll redet darüber, dass es vor allem um Fälle mit Mumiji geht und um fehlgeschlagene Liebesgeständnisversuche. Von beiden Sachen gab es ja seit 2017 einige Fälle. Und das hat natürlich jetzt auch alles thematischen Bezug zu Film 27, der ja, wie gesagt, in derselben Woche startet. Und genau, das Cover ist jetzt auch schon draußen. Farbzeichnung von Heiji und Kasua, lustigerweise vom Release von Film 21, also auch von damals. Da kommen diese Farbzeichnungen her. Und ja, genau, das ist natürlich auch ein Sonderband, den wir im Auge behalten können für Deutschland. Es sollen ja irgendwann nochmal neue Sonderbände rauskommen, hat Marco Walz ja zu uns im Exklusivinterview gesagt, also nicht zu uns jetzt hier physisch, sondern zu connews.org, zu Philipp und Kevin im Interview. Die Heiji und Kasua Selection, die alte von 2017, ist tatsächlich der aktuellste Sonderband, den wir in Deutschland haben, lustigerweise. Am 12. Oktober 2022 kam der raus. Und dementsprechend kann man dann natürlich ein Auge drauf werfen, ob die New Selection dann irgendwann auch den Weg zu uns findet.
Ja, es ist gut, dass du es ansprichst, dass dieser Band, der ja in Japan erscheint, für uns auf lange Sicht gesehen Relevanz haben könnte. Als ich nämlich das erste Mal bei der News so den Titel überflogen hatte, habe ich mir gedacht, oh wow, wir bekommen einen neuen Heiji und Kasua-Sonderband in Deutschland. Und dann habe ich mir mal das Label angesehen und habe geguckt, oh, das ist ja Japan-Manga-Bände. Und ja, mir war das jetzt auch gar nicht mehr ja, bewusst, dass da jetzt dann auch in Japan ein neuer Band zu den beiden rauskommen sollte. Entsprechend, ja, jetzt ist es dann offiziell, wird dann auch ja in wenigen Tagen in Japan released, auch passend zum Kinostart von Film 27, der ja dann 2 Tage später in den Kinos rauskommt. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, ob und wann diese Ausgabe ihren Weg zu uns und zu Egmont finden wird.
Ja, gespannt dürfen wir sein und ja, gehofft, voller Hoffnung oder Positivität, wie man es auch immer nennen will, möchte ich auch gerne sagen, ja bitte, weil gerade wenn wir ja mit dem, ja ich sag mal, alten Heiji und Kasua Sonderband 2022 das letzte Mal einen Sonderband von Conan bekommen haben, dann, ja, man will nicht hetzen oder so, aber man denkt sich dann schon, es könnte ja eigentlich mal wieder Zeit sein für ein Sonderband oder nicht. Also, ja, da würde ich mich dann entsprechend freuen, wenn wir dann mal wieder einen Sonderband hätten, dann könnten wir den hier auch besprechen und dann hätten wir auch wieder schön ordentliches Lesefutter mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis, denke ich mal. Und vor allen Dingen für alle Heiji und Kazuha-Fans hätten wir dann auch weitere, ja, kompakt zusammengefasste Fälle. Also, ich würde es unterstützen, wenn wir den Band dann auch bekommen. Also, da darf Ema gerne, ja, seine Fühler ausstrecken oder was sagt man im Redakteurbereich? Ich weiß es nicht. Behaltet es gerne im Auge.
Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Backlog. 2022 gab es die Polizeischule Selection. Die wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn man Wild Police Story rausbringt, die auch irgendwann rauszubringen, so Dings, aber naja. Dann letztes Jahr hatten wir die Special Black Edition 4. Die ist natürlich auch ein ganz heißer Kandidat, weil sich die Special Black Editions ja eigentlich immer sehr gut verkaufen. Die haben gute Auflagezahlen. Und ja, jetzt Heiji und Kazuha, auch ein Kandidat. Also man kann nur hoffen, dass dann Egmont im nächsten oder übernächsten Programm wieder ein paar Sonderbände ankündigt. Welcher Band auf jeden Fall nach Deutschland kommt, ist Band 105. Der ist ja schon angekündigt und der wird bestimmt, also in Japan, und der wird ja auch bestimmt zu uns nach Deutschland kommen. Die ganzen Kapitel sind ja auch schon im Detective Con Weekly veröffentlicht worden. Da wurde jetzt das Cover veröffentlicht. Es zeigt mal wieder nach sehr langer Zeit Con in seinem normalen Outfit mit der roten Fliege vor einem Foto des Tokyo Skytree bzw. Bell Tree Tower, wie er ja in der Serie heißt, was auf den Kaito Kid-Fall aus dem Band anspielt. Und dann gibt es auch wieder eine Bundle-Ausgabe. Das gab es ja schon bei Band 104 mit einem speziellen, mit einem extra Cover, was ein wiederverwendetes Sunday-Motiv ist. Also es ist kein neues Cover, sondern nicht alte, aber bereits existierende Farbzeichnung wird wiederverwertet. Und Shugakukan hatte das bei Frieren nach dem Ende der Reise. Das ist ja, habt ihr vielleicht mitbekommen, ein großer Hype-Anime gewesen oder ein sehr erfolgreicher Manga, der auch aus der Sunday stammt. Und da hat Shugakukan auch seit längerem immer schon die Bände als Bundle Editions zusätzlich rausgebracht, die dann also circa das Doppelte kosten und wo dann irgendwas beiliegt, wie zum Beispiel irgendein Kalender oder Karten mit Zeichnungen oder so. Und das machen sie jetzt scheinbar auch für Conan, ihr anderes großes Franchise. Aktuell die beiden erfolgreichsten Serien im Magazin. Dass dann auch immer eine Bundle-Ausgabe mit rauskommt. Bei Band 104 waren das 8 Storyboard-Karten von Film 26, die mit dabei waren. Diesmal ist es was ein bisschen Interessanteres, wie ich finde. Denn anlässlich des 30. Jubiläums des Manga wird da ein Notizbuch bei sein, in denen erste Designskizzen von Gushu Aoyama mit drin sind, die er gefunden hat in seinem Archiv, von den Detektiv-Con-Charakteren, die bisher noch nirgendwo veröffentlicht worden sind. Also erste Designskizzen zu Conan, zu Kogoro. Wir hatten ja mal aus der Geheimakte in Band 83, wo Aoyama dann irgendwie gesagt hat, manche Designs hat er nach 5 Minuten irgendwie so fertig und dann kann man da vielleicht was drin davon dann sehen. Bisher wurde nur so ein bisschen was geteasert. Wir wissen nicht genau, wie viele Charaktere jetzt drin sind und wie ausführlich das ist, aber es klingt auf jeden Fall sehr verlockend, wenn man da also die 1265 Yen in die Hand nehmen will und über irgendeinen japanischen Dienst sich das bestellen will oder über einen Buchladen oder so. Das könnte sich auf jeden Fall lohnen. Der Conan ist der Conan vom 30. Jubiläumscover der Sunday, auch in seinem Sherlock Holmes Outfit mit der Lupe, was damals auch 1994 schon auf dem Sunday-Cover war. Das hat der Gosho Oyama geremaked anlässlich des 30-jährigen Jubiläums. Das ist dann auf jeden Fall eine Sache, die man im Auge behalten kann. Wir sind ja jetzt mit Egmont Manga, um jetzt auch hier wieder den Schwenk zu Egmont Manga rüber zu machen. Wir hatten ja jetzt noch keine, Band 104 ist ja bei uns noch nicht draußen und wir wissen bisher noch nicht, ob irgendwie dieses Bundle auch nach Deutschland lizenziert werden kann. Manchmal kann man ja so Extras auch irgendwie rüberbringen oder man macht eigene Extras. Keine Ahnung, ob das irgendwie da ist, aber wenn da Egmont Manga, wo wir gerade schon mal dabei sind bei Wunschlisten, also ich hätte gerne 3 Sonderbände und ich hätte gerne die ganzen Bundle Editions, bitte. Einmal mal kurz gemacht, ist ja bestimmt easy. Aber wenn man nicht darauf hoffen will, dass das irgendwie nach Deutschland kommt, dann sollte man vielleicht gucken, dass man in Japan da irgendwie da rankommt, weil das ist normalerweise auch limitiert und wird es wahrscheinlich auch nicht ewig geben. Also da sollte man vielleicht mal gucken, ob man das irgendwie hinkriegt.
Ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn die limitierten Bundle-Ausgaben auch zu uns kämen. Wir hatten ja auch Band 100 in einer hübschen Sonderauflage gehabt. Gut, jetzt ist natürlich auch die 100 ein besonderes Jubiläum, eine besondere Bandnummer. 104, 105 nicht so wirklich. Insofern bin ich da auch offen und ehrlich gesagt skeptisch, dass dann doch eine urplötzliche Ankündigung kommt. Trommelwirbel, wir bringen Band 104 mit der limitierten Bundle-Ausgabe nach Deutschland, beziehungsweise dann auch Band 105. Ja, aber ich bin ja grundsätzlich optimistisch und deshalb äußere ich auch so den Wunsch, das wäre doch eine ganz schöne Sache und ein tolles Geschenk für die Con-Fans.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen, diesen positiven Wünschen oder Wunschgedanken. Das wäre auf jeden Fall was Schönes. Also Band 100 haben wir ja auch gerne angenommen. Auch die Aktion, sage ich mal, mit dem Conan-Sticker, der Conan-Tasche und das Poster, was sie dann da auch zu Band 100 rausgebracht haben, gab es ja jetzt nicht als Bundle im Manga enthalten, sondern das waren ja so Gratisbeigaben, die es halt bei den Comic-Händlern, wenn man Glück hatte, sage ich mal, zu erwerben gab. Also sie gab es wohl nicht bei jedem Comic-Händler, wenn ich das mitbekommen habe. Und deswegen, ja, denke ich, wurde das sehr gut angenommen von den Fans, weil man ja dann auch etwas Einzigartiges hatte. Und ja, ich denke, bei diesen Bundle Editions, die würden sich, denke ich, auch gut verkaufen, vielleicht auch, wenn sie jetzt nicht alle rüberbringen wollen, weil das in Japan vielleicht häufiger mal vorkommt, dass sie sich vielleicht auch nur auf spezielle Dinge beschränken. Wenn wir jetzt zum Beispiel das von Lasse aufgreifen mit den Skizzen, die bisher nicht veröffentlicht waren, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht gerade das nehmen, weil wir ja auch schon in einigen Conbänden oder bei Zero's Tea Time eben entsprechend als extra die Zeichnungen von Gosho Aoyama mit seinen Korrekturen da hatten, beziehungsweise von seinem Assistenten, die er dann da korrigiert hat. Die waren ja entsprechend auch da mit bei. Und ja, gerade wenn es sich dann halt um anfängliche Charakterdesigns handelt, was wirklich ja, Spannendes ist, das zu sehen. Ich meine, wir sehen es ja beispielsweise auch direkt an Ran. Sie sieht ja am Anfang des Mangas ganz anders aus, als sie jetzt aussieht. Auch Stichwort Haare. Da hat sich auch ein bisschen was getan und da könnte ich mir dann entsprechend halt auch vorstellen, dass das da spannend wäre. Für die Leute auch gerade, die sich damit sehr beschäftigen, die das vielleicht auch analysiert haben bei Zero's Tea Time mit den Strichen, dass das für die halt entsprechend sehr interessant wäre, so eine Special Bundle Edition zu bekommen.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, dieses Ganze mit Zero's Tea Time, das war ja auch in Japan in der regulären Ausgabe einfach mit drin. Also da wird das von der Lizenzierung wahrscheinlich sehr viel einfacher gewesen sein, beziehungsweise es wäre wahrscheinlich schwerer gewesen, das irgendwie nicht mit zu lizenzieren. Ja, also man kann sich natürlich. Wir müssen da vielleicht ein bisschen träumen, aber ein bisschen träumen ist ja auch nicht verkehrt. Dann hatten wir noch in der spoilerfreien Zone News aus dem Streaming-Bereich. Da gab es nämlich 1032 Folgen von Detective Conan, wo auf Disney Plus in Japan, da wurden jetzt diese Folgen veröffentlicht. Da muss man dazu sagen, in Japan ist es üblich, dass es Anime auf sehr vielen verschiedenen Streaming-Plattformen gibt. Detective Conan alleine läuft auch irgendwie auf mindestens 5, also auch auf Netflix Japan. Sie haben auch sehr viele Folgen auf YouTube, tatsächlich, auf YouTube Japan. Beziehungsweise halt einfach normal YouTube, aber geolockt auf Japan. Und zum Beispiel auch auf Hulu Japan. Wo man dazu sagen muss, Hulu gehört ja Disney auch, aber nicht Hulu Japan, weil Hulu Japan wurde 2014 von Nippon TV gekauft, wo ja Con auch läuft. Und heißt immer noch Hulu Japan, ist aber nicht mehr, gehört aber nicht mehr Hulu, beziehungsweise Disney. Ist ein bisschen kompliziert. Und ja, das heißt, da ist jetzt einfach nur noch ein Streamingdienst, auf dem man Con gucken kann. Da gibt es wirklich sehr viel. Also es ist jetzt nicht so, Disney hat jetzt exklusiv die Con-Folgen in Japan gekauft, also so ganz so funktioniert das da nicht. Und auch auf Netflix Japan, wo wir sie gerade erwähnt haben, gab es jetzt News. Da wurden nämlich ein paar alte Filme veröffentlicht, nämlich 3, 7, 19, 21 und 25. Wenn man jetzt sich überlegt, was haben diese Filme gemeinsam? Ah ja, Kaito Kid und Heiji und der vorletzte halt mit Amuro, weil ist halt ein aktueller Film, schätze ich mal. Ja, da ist dann auch dementsprechend die Promoschiene für Film 27 natürlich deutlich zu erkennen. Und ja, das sind dann immer so diese kleinen Ausblicke nach Japan, da, wo das überall verfügbar ist. Da hat man noch die große Auswahl, im Gegensatz zu uns, wo wir ja jetzt nur noch Crunchyroll haben. Und nicht nur bei Con, sondern einfach allgemein, wir haben nur noch Crunchyroll. Da in Japan hat man ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten.
Ja, und die Auswahlmöglichkeiten füllen ihre Portfolios in ziemlich kurzen Zeitabständen doch ziemlich üppig. Gerade jetzt hier bei Disney Plus innerhalb ja, weniger Monate 1032 Folgen ist schon wirklich eine sehr stattliche Anzahl und freut mich natürlich dann für alle Nutzer, die das Ganze in Japan streamen und ja, auch was die Filme auf Netflix angeht. Klar, es ist natürlich in Vorbereitung auf Film 27 in Japan, das ist ohne Frage so. Und trotzdem finde ich, ist es ja völlig legitim zu sagen, okay, wir kurbeln so ein bisschen ja, die Werbetrommel an und bringen dann einfach mal 3, 7, 19, 21 raus. Und wenn wir schon dabei sind, dann nehmen wir auch gerade noch den 25. dazu. Freut mich. Und ich denke, grundsätzlich gilt ja, je mehr Conan zur Verfügung steht, desto besser. Auch wenn wir jetzt davon hier in Deutschland zwar nichts haben, das ist grundsätzlich, denke ich, einfach ein gutes Zeichen.
Ja, da würde ich mich anschließen. Also, wenn wir die Situation auf uns münzen würden, dann würden wir uns ja auch freuen, wenn Conan bei Netflix und/oder Disney Plus laufen würde. Von daher, ja, bin ich da froh und glücklich für die Japaner, die halt wahrscheinlich ähnlich wie wir vielleicht sagen, ja, nee, ich hole mir nicht alle Streaming-Dienste im Abo, sondern nur so ausgewählt oder ich wechsle mal zwischen dem und dem. Und wenn man dann gerade Disney Plus hat und dann kommen da Conan-Folgen drauf, dann freut man sich natürlich da und deswegen, ja, freut es mich, dass Conan da streamingmäßig sehr gut ja, eingebaut wird. Kann man nur hoffen, dass das vielleicht auch mal bei uns passieren würde. Aber da sind wir noch weit, weit von weg. Also, ja, ist ja auch immer ein leidiges Thema, kann auch ein eigenes Thema werden. Die einen Stimmen sagen, wir wollen auf jeden Fall nur einen Streaming-Anbieter haben. Andere sagen, nein, wir wollen mehr Vielfalt haben. Ja, das ist ein eigenes Diskussionsthema. Aber ja, ich persönlich habe mich sehr gefreut, als wir hier Zero's Tea Time und Hansawasan auf Netflix bekommen haben. Und wenn wir Conan auf Netflix bekommen würden, oder auf Disney Plus, ja, abseits von Crunchyroll noch irgendwo anders, dann würde mich das auch freuen. Wobei ich es bei uns schwierig sehen würde, weil Crunchyroll hat ja im Prinzip das Conan zu Hause. Also von daher, ja, bleibt zu hoffen, ob wir Crunchyroll ausgebaut kriegen und vielleicht irgendwann mal so einen Simulcast bekommen oder so, wo wir die Wünsche wieder ansprechen.
Ich habe auch gerade noch mal geguckt. 2022 zum Beispiel, da hat die japanische Marktforschung errechnet, die populärsten Anime auf Streamingdiensten, da war da die Top 5 Spy Family, Demon Slayer, One Piece, Detective Conan, Attack on Titan. Was dann für manche im Westen immer so ein bisschen überraschend ist, weil vier der Serien kennt wahrscheinlich jeder Anime-Fan, aber Detective Conan ist ja leider in englischsprachigen Gebieten immer nicht so populär. Und deswegen sind die englischsprachigen Fans dann immer überrascht, hä, Detective Conan ist so populär in Japan, ja, ist es. Also wenn man sich das da anguckt, dass das dann so regelmäßig in den Charts ist, kann man, glaube ich, verstehen, warum Disney Plus sagt, oh, da möchten wir auch ein Stück von dem Kuchen abhaben. Die Views hätten wir auch gern bei uns irgendwie, um unsere Plattform attraktiver zu machen. Also da ist, wir berichten ja auch immer über Quoten, aber auch bei DVR, also digitale Video Recording und auch bei den Streaming-Zahlen ist Conan sehr weit oben dabei. Das lässt sich nur schwerer nachvollziehen, weil Streaming-Dienste sind ja nicht gerade freizügig mit ihren Zahlen. Gerade Netflix oder sowas macht da ja immer ein sehr großes Geheimnis drum teilweise, was da genau für Zahlen und Abrufzahlen sind. Aber die Marktforschung in Japan sagt direkt, Conan ist da ganz oben mit dabei und das war scheinbar überzeugend, auch für Disney. Dann würde ich sagen, wir widmen uns jetzt auch mal ein paar neuen Episoden des Detective Conan Anime, die so gut performen in Japan. Da haben wir einmal eine zweiteilige Manga-Adaption, Chihaya und Jugos Verkupplungsparty, und über diese Anime-Episoden erzählt uns jetzt nochmal Olli etwas.
Ja, der Titel fasst im Prinzip schon gut zusammen, worum es hier geht, nämlich um eine Verkupplungsparty, die von Jugo und Chihaya besucht wird, wobei wir zunächst mit Jugo beginnen, der halt auf dieser Heiratsparty da rumläuft und sich so seine Gedanken macht wie, ja, eigentlich will er gar nicht hier sein, aber wie es halt so ist, vielleicht kennt das auch der ein oder andere von uns in der heimischen Familie. Da wollen die Eltern dann gerne, dass man sich langsam mal bindet, und ja. Oder die Kollegen bringen da gerne mal jemanden ins Spiel und naja, dann hat er wohl doch nachgegeben und eben gesagt, gut, gehe ich halt zu dieser Party. Das Gute für ihn ist, sagt er sich, das hier ist in Tokio und hier kennt mich niemand. Deswegen ist es vollkommen egal, wenn er das Ding hier über sich ergehen lässt und danach wieder abhaut. Und dann plötzlich wird er aber von jemandem angesprochen, mit Namen sogar. Und dann dreht er sich um, erkennt diese Person nicht, die Frau, die ihn anspricht, bis sie dann seine Maske abnimmt und er erkennt Chihaya. Und ja, weil es eben eine Maskenparty ist, ist das natürlich sehr aufsehenerregend, wenn da plötzlich so eine schöne Frau seine Maske abnimmt, ihre Maske abnimmt. Und deswegen zieht sie sämtliche Blicke auf sich von den männlichen Mitbewerbern, wird dann auch gleich ermahnt, dass es nicht erlaubt ist, die Maske vorher abzunehmen. Und ja, okay, dann geht es sozusagen weiter. Chihaya erzählt dann, dass sie mit ihrer Kollegin da ist, die wollte nicht alleine auf diese Party gehen und deswegen ist sie mit dabei. Chihaya selbst interessiert sich null für irgendwelche Männerbekanntschaften, sondern eher für das, was es zu essen gibt. Und naja, da ist es dann ein bisschen schwierig für sie, weil ja dadurch, dass sie eben gesehen wurde, alle irgendwie Interesse an ihr haben. Und ja, dann geht das Geschehen so ein bisschen weiter. Die Leute werden in Paarungen aufgeteilt, dass sie miteinander kurz sprechen können, wie bei so einem Speed-Dating quasi. Und ja, dann sitzen Chihaya und Jugo zusammen und ja, haben eigentlich keine wirklichen Themen, worum sie reden können. Dann kommt ein ja interessierter Herr für Chihaya und sagt, ja, wenn sie kein Interesse haben, dann möchte ich gerne mit der Dame reden. Und er ist da ganz euphorisch und will sie fragen und ja, sie selber ist eher negativ eingestellt und ja, gibt kurze, knappe Antworten und naja, dann in der Pause sagt Jugo dann eben auch zu ihr, du solltest vielleicht mal mehr auf die Leute eingehen, das wirkt ein bisschen netter, naja. Und ja, dann kommen wir auch schon so ziemlich rasch zum Finale, wo die beiden, ja, Damen, sage ich mal, die ausgewählt werden, ist zum einen natürlich Chihaya, zum anderen eine andere sehr imposant wirkende Dame. Und da geht es dann darum, dass diese beiden Damen jeweils einen Raum kriegen und mit vier Herren, die sich auswählen, dann entsprechend nochmal Einzelgespräche führen können, sogar die Masken abnehmen können. Und wenn sich daraus dann halt ein Paar findet, dann würden die ja so ein Luxusessen spendiert bekommen. Unter anderem natürlich, die haben sich dann auch gefunden, was natürlich viel mehr wert ist. Aber Chihaya sagt dann natürlich gleich, oh, Jugo, wenn wir das machen, kriegen wir dieses Essen? Und, naja, aber leider hat sie seine Nummer vergessen oder eher ihre. Und ja, das ist dann halt so ein bisschen komisch. Und er hat aber Glück, dass die andere Dame seine Nummer ausgewählt hat. Warum auch immer. Naja, und dann geht es halt im Prinzip weiter, dass sie da in der Wartereihe sitzen. Jogo sitzt da und wartet halt, bis er dann so drankommt. Unterhält sich dann nur so ein bisschen mit der bediensteten Dame. Und ja, als er dann an der Reihe ist, betritt er das Zimmer und die Frau ist tot. Und ja, das sorgt natürlich für Aufsehen. Aufsehen habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Die drei, nämlich unsere Conan, Kokoron und Ran, die wollten am Anfang der Episode nämlich in dieses Restaurant eigentlich essen gehen, aber weil eben diese geschlossene Gesellschaft mit der Party da war, wurden die dann wieder weggeschickt. Oder beziehungsweise, ja, Kokoron hatte sich im Tag geirrt. Deswegen gab es da nichts zu essen für ihn. Und als sie dann auf dem Hausweg waren, hat er aber bemerkt, oh, er hat einen Schlüssel verloren. Und naja, dann sind sie wieder zurück Richtung Hotel. Und gerade in dem Moment, wo die Leiche aufgefunden wird, die Leute schreien, kriegen die das natürlich draußen mit. Und Conan stürmt dann entsprechend dann rein. Und ja, dann treffen sie da alle zusammen. Und dann, ja, wird Jugo erkannt. Chihaya wird entsprechend auch erkannt und dann, oh, Kokoron auch hier und ran und so weiter. Gibt diese Wiedersehensmomente, wie sie sich an die Episoden erinnern, die wir bereits teilweise kennen. Und ja, dann kommt auch die Kriminalpolizei dazu und dann gilt es halt rauszufinden, wie ist denn die Frau zu Tode gekommen, wenn sie halt vorher jeweils Besuch von den Herren hatte. Da wird schnell daraus geschlussfolgert, dass sich wohl der Täter, um Schmauchspuren zu vermeiden, halt diesen Tütentrick bedient hat, den wir, meine ich, auch aus Die letzte Fahrt vom Chef kennen, wo er halt seine Hand in einer Plastiktüte hat und dann da rausschießt und dann gibt's keine Schmauchspuren. Und er hatte sich wohl unter dem Tisch versteckt und somit die Dame bedroht und ja, das Treffen der anderen Herren sozusagen ging munter weiter, weil sie natürlich nichts sagen konnte, dass er da unterm Tisch sitzt, sonst wäre sie getötet worden. Ja, letztendlich ist sie trotzdem tot, aber gut. Ja, und es geht dann halt rauszufinden, wer von den drei Herren, die vor Jugo in den Raum gegangen sind, denn ja, der mögliche Täter war, weil das Problem ist auch, aus dem anderen Raum, wo Chihaya die Leute ja immer nur so schnell durchgewunken hat, die haben halt auch nichts gesehen, auch wenn sie sich im Flur getroffen haben mit den anderen Kandidaten, weil die waren so niedergeschlagen, dass sie keine Chance hatten und ja, deswegen hat keiner irgendwas mitbekommen und so gilt es dann eben entsprechend rauszufinden, wer denn ja, der Täter war und zwischendrin gibt's auch immer mal wieder so ein paar kleine Rückfilmeinblendungen, weil Chihaya durch das Aufeinandertreffen mit Sato und Takagi eben auch an, ja, sag ich mal, Kollegen erinnert wird, die sie von früher kennt. Und ja, das ist dann auch nochmal eine ganz interessante Sache.
Ja, der Fall ist uns ja noch gut aus dem Manga bekannt. Ist ja auch noch nicht so lange her, dass der rausgekommen ist bei uns. Ich finde es nach wie vor ein bisschen schwach in diesem Fall, dieses Ganze mit dem Stromausfall, wie das, dieser Kniff mit, wir reden so drüber, aber so indirekt, dass halt der Zuschauer und dem, also, dass niemand sagt direkt, da war ein Stromausfall, sondern, ja, da war was. Und da ist eine merkwürdige Sache passiert. Mhm, okay. Ah ja, dankeschön für nichts. Ja, und auch ansonsten der Fall. Sonst der restliche Fall war grundsolide. So andere Aspekte, Chihaya ist lustig, ihre Dynamik mit Jugo ist auch ganz amüsant. Ich finde dieses Ganze mit Takagi ist wie Matsuda, finde ich immer noch, auch jetzt in dieser Variante, ein bisschen erzwungen irgendwie, das weiß ich nicht, Ob das jetzt irgendwie sein musste, aber sonst so insgesamt vom Inhalt her ein grundsolider Fall, der mir auch im Anime durchaus Spaß gemacht hat. Ja, und Animationsqualität, ne, wie immer. Hat ein paar nette Frames und ansonsten viel Schatten, aber danach kann man eh nicht mehr gehen. Also so insgesamt hatte ich schon meinen Spaß damit.
Ja, es ist ja eine Manga-Umsetzung und mir hat der Fall schon in ja, Manga gut gefallen. Und jetzt dann auch im Anime. Lasse, du hattest es angesprochen, ne? Das leidige Thema Animationsqualität, das trete ich jetzt mal nicht breit. Ich fand es schön, hier nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, was teilweise die Charaktere von der Polizei für hochtrabende Amtsbezeichnungen tragen. Also als sie dann da vorgestellt wurde, ich krieg die genaue Amtsbezeichnung von ihr nicht mehr zusammen, aber ich glaube, das hatte irgendwie eineinhalb Untertitelzeilen gefüllt gehabt. Und ich denke mir dann auch, naja, man könnte auch einfach sagen, keine Ahnung, Polizeiobermeisterin, aber gut, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ja, und einfach, das hattest du ja auch gesagt, Lasse, hier mal Chihaya zu sehen, wie sie da so ein bisschen lustiger ist, ja, so ein bisschen ausgelassener, finde ich, hat auch Spaß gemacht. Was ich mich nur frage, ist das wirklich so, wenn Menschen jetzt diese Form von Masken tragen, dass man sie dann nicht erkennt? Also, ich meine, klar, es ist jetzt ein Anime, ja, es ist natürlich Fiktion, aber ich habe mich wirklich so schon beim Lesen des Falls und jetzt auch beim Schauen der Anime-Episoden gefragt, verdecken diese Masken eigentlich wirklich effektiv das Gesicht oder ist das Ganze mehr wirklich einfach nur so ein Fez, einfach nur so Spaß? Ja, weil genau genommen sind da alle Figuren eins zu eins erkennbar, egal ob sie jetzt die Maske tragen oder nicht. Das macht für mich irgendwie keinen großen Unterschied. Naja, und ansonsten, ne, grundsolider Fall und ja, mich hat er auch gut unterhalten im Anime.
Ja, genau das habe ich mich nämlich auch gefragt, als sie dann diese Maskensituation hatten, weil ich so dachte, naja, im Prinzip deckt diese Maske nur das Ding um die Augen rum ab. Also der Rest, die Frisur, die Gesichtszüge, das ist ja alles noch erkennbar. Also wenn sie jetzt so eine Corona-Maske getragen hätten, so eine FFP2, da wäre mehr vom Gesicht verdeckt gewesen als mit diesem. Ja, weil ich weiß nicht, wie man die Art nennt, ne? Aber so, das habe ich mich dann in dem Moment halt auch gefragt. Aber gut, lassen wir das mal dahingestellt sein. Ja, ich fand's sehr schön umgesetzt. Mir hat das sehr gefallen, auch wie Chihaya hier dann wieder eingebaut wurde. Auch ihre, ja, die Sprecherin, sag ich mal, wie die so ihre Leistung gebracht hat. Dann gerade auch in dem Gespräch, wo sie erst mit Jugo dann war und dann Jugo fragt sie, hä, du wolltest über die Arbeit reden? Ja, was dachtest du denn? Und dann kommt dieser andere, ist voll interessiert an ihr und so, ja, was machst du in deiner Freizeit? Motorradfahren. Oh, und was machst du? Motorradfahren. Und die ganze Zeit dieses monotone Motorradfahren, was man auch gehört hat, als Jugo seine Gedanken weitergemacht hat. Also, das fand ich sehr schön, wie sie da im Prinzip eigentlich ja, gar keinen Bock auf die Leute hat und immer, wenn es dann ums Essen ging, so, oh ja, ich muss hier ordentlich reinhauen, weil das muss sich ja für mich lohnen. Das fand ich sehr schön, hat mich sehr gut unterhalten und ja, aber auch, was Lasse angesprochen hat, was eben etwas störend war und ich muss sagen, da war ich froh, den Manga-Fall zu kennen, war eben die Sache mit dem Stromausfall, weil als es dann auf die Einzelverhöre kam und dann der eine gesagt hatte, oh ja, und dieses romantische Feeling, das hat mir richtig gut gefallen. Und dann war ja wieder Ende, dann kam ja das nächste Verhör. Und in dem Moment dachte ich, was meint der? Ist das wichtig? Muss ich das irgendwie einbauen? Und dann habe ich mich dran erinnert, wie eben der Manga-Fall abging und dann, ja, ich weiß, was der meint. Er meint diesen Stromausfall, deswegen ging das Licht aus und deswegen wirkte das so romantisch. Aber ja, das hat man so direkt halt gar nicht mitbekommen und deswegen war ich sehr froh, dass wir in dem Fall den Manga-Band schon vorher hatten, dass man da so ein bisschen das genauer erklären konnte, Weil ansonsten, ja, wäre das ziemlich blöd zu beschreiben gewesen. Weil wenn man nur das hat, dann denkt man sich so, hä, ja, was genau meint der denn? Warum fragt denn keiner von den Kollegen da mal nach, was der genau meint, dieses Romantische? Weil Megure ja auch so glaube ich, denkt so, romantisch? Ja, aber mehr wird nicht gesagt. Also das war so ein bisschen störend und man hat es dann erst im Gesamtkontext der Episode halt mitbekommen. Ja, aber ansonsten fand ich, war es eine superschöne zweiteilige Episode. Hat mir sehr gut gefallen, auch der Rückblick dann mit Matsu da entsprechend. Diese Dramatik, die dann da nochmal rüberkam. Und ja, das hat mir persönlich alles sehr gut gefallen, hat gut zusammengespielt und deswegen, ja, würde ich sagen, die beiden Episoden lohnen sich auf jeden Fall. Da schaut gerne mal rein.
Ich glaube, die Masken, da muss man so ein bisschen so Superheldenlogik, also irgendwie Batgirl und Robin und Green Lantern, die haben ja auch nur so diese kleinen Masken dafür die Augen und das reicht ja auch scheinbar für eine Geheimidentität. Oder man nutzt es, um ein neues mal wieder, welche sind die klügsten Charaktere in Detektiv Conan-Ranking zu machen. Juko hat Chihaya nicht erkannt, Conan hat Jugo nicht erkannt, aber Chihaya hat Jugo erkannt. Das heißt, sie ist offensichtlich die klügste von den dreien. Ist ja total fehlersicher, diese These. Oder sie ist einfach verliebt in Jugo und hat ihn deswegen erkannt. Aber Jugo ist nicht in sie verliebt, weil er hat sie nicht erkannt. Uiuiui. Neues romantisches Drama. Ihr habt es zuerst gehört. Naja, schauen wir mal, wie es in den anderen Episoden weiterging. Nämlich haben wir jetzt noch zwei einteilige Filler-Folgen am Start. Die erste davon ist Episode 1117, Karate-Lehrerin Ranmuri. Und über die Episode erzähle ich jetzt noch ein bisschen was. Ran ist als Karate-Lehrerin aktiv, wie der Titel schon verrät. Ein ehemaliger Alumni ihres Karate-Clubs hat sich verletzt und kann deswegen bei seine Karate-Schule nicht unterrichten und sie springt ein. Con ist auch einfach so mitgekommen, weil er hatte scheinbar nichts Besseres zu tun. Und ja, sie lehrt dann so ein bisschen das die Leute. Con verfolgt dann den Alumni, wie er nach oben geht und ein Gespräch führt mit dem Vermieter der Fläche, die er da gemietet hat für seine Karate-Aktivitäten, für seine Karate-Schule. Und merkt, das Verhältnis zwischen den beiden ist nicht gerade gut und scheinbar faked er auch irgendwie seine Verletzung, der Alumni. Echt merkwürdig. Mitten im Training später geht dann auch noch irgendwann zwischendurch mal das Licht aus, weil die Sicherungen in dem Haus sind nicht mehr die besten. Und der Alumni entfernt sich dann, während Ran weiter unterrichtet und Ran merkt auch irgendwie, einer seiner Schienbeinschoner ist irgendwie nicht da. Mysteriös. Und dann nochmal ein bisschen später kommt es dann zu einem Leichenfund in dem Stockwerk höher in dem Büro von dem Vermieter. Sein Mitarbeiter und Schulkamerad hat ihn da gefunden, erschlagen an seinem Schreibtisch und der Safe ist offen. Also scheinbar ein Raubmord, aber da steckt doch vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr dahinter. Conan ruft Agasa an, um da so ein bisschen weiter ermitteln zu können und der Polizei weiterhelfen zu können. Denn es stellt sich raus, das war vielleicht nicht alles ganz so eindeutig mit dem Raubmord und die Leiche wurde bewegt und auch an einem anderen Ort ermordet und es wurden auch Fingerabdrücke gefunden auf der Mordwaffe, die sich nämlich auf den Alumni stützen. Der war das scheinbar, doch es wurde dann auch noch, er hat die Ausrede, der Golfschläger, den benutzen wir, um die Sicherung wieder reinzumachen, weil der Kasten so hoch hängt. Und deswegen war ich nicht der Mörder, aber es stellt sich auch noch raus, im Safe fand sich ein neuer Mietvertrag mit der Karateschule, der scheinbar erst nach der Mordzeit erstellt wurde. Also das kann ja irgendwie nicht angehen und jetzt wirkt er doch plötzlich ganz doll wie der Täter. Aber Con enthüllt die Wahrheit, nein, es war der Mitarbeiter. Der und Schulkamerad, der hat ihn nämlich in Wahrheit ermordet und der Alumni hat und der Karatelehrer hat nur die Leiche gefunden und dann den Vertrag gefälscht, um seine Karateschule erhalten zu können, hat die Leiche bewegt, aber ihn nicht ermordet. Und in Wirklichkeit war es der Kollege und das kann Conan beweisen, Ja, nicht so wirklich, aber der Täter hat unter seinen sehr hässlichen Socken, wenn man die runterzieht, da findet sich ein Handabdruck. Da hat ihn jemand scheinbar am Bein gepackt und das war das Opfer. Als es am Boden lag, nachdem es mit dem Golfschläger einmal getroffen wurde, hat das Opfer sich an sein Bein geklammert und wollte ihn nicht loslassen und dadurch gibt es dann den Abdruck. Und das ist ein eindeutiger Beweis scheinbar, weil der Täter gesteht sofort. Und beide werden abgeführt, der Täter wegen Mord, offensichtlich, und auch der Alumni wegen, ja, weil er den Körper bewegt hat und wegen Fälschung und so. Das ist ja auch nicht gerade legal. Und der hatte am Ende nochmal eine Szene mit dran, weil sie ist ja auch hier in dem Fall drin und steht im Titel. Deswegen kann sie zu ihm nochmal sagen, ja, ich war nicht wegen dir hier, sondern wegen den Kindern. Also ist schon alles gut, dass du hier sowas gemacht hast. Und belaste mich jetzt nicht emotional, scheinbar. Ja, und dann ran, nach den Credits sehen wir ran, unterrichtet die Kinder dann auch weiter, hobbymäßig jetzt scheinbar. Ja, das war der Fall. Wie fanden wir denn hier Rans Auftritt als Karatelehrerin?
Ja, also ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht. Also von dem Titel habe ich mir wirklich mehr erhofft, dass Randa mehr Screentime bekommt oder irgendwie besser eingearbeitet wird. Ja, aber irgendwie so, letztendlich ist nicht wirklich viel mit Ran passiert. Sie hat jetzt auch keine großen Momente, abgesehen vielleicht da vom Ende dieses, ja, ich kümmere mich um deine Kinder, weil das ist mir auch wichtig. Ja, aber ansonsten, ja, war das jetzt nicht großartig so, oh ja, Ran Sensei ist die Beste und die Weiseste, oder dass sie dann am Ende vielleicht den Täter irgendwie verprügeln dürfte oder so. War nicht der Fall. Und auch der Fall selber, ja, nee, also fand ich auch irgendwie ziemlich seltsam und komisch das Ganze. Ja, also das weiß ich, hat mir auch nicht so gefallen. Auch die Sache mit dem Sicherungskasten, dass der da oben so eingebaut wurde, dass man da nicht rankommt, selbst als erwachsener Mann nicht. Welcher Elektriker, Ingenieur oder wer auch immer das konstruiert hat, hat da bitte so Blödsinn verzapft. Also jedes Mal da, wenn die Sicherung rausgeht, mit irgendeiner Hilfe da den Schalter betätigt, das wäre mir viel zu bescheuert. Da wäre schon dreimal irgendwen angerufen, aber gut. Und naja, auch der Täter dann halt selber. Ja, also auch halt der, ja, der Lehrer halt, klar, dass der sich Sorgen um seine Schule macht und so. Ja, aber weiß ich nicht. Also ich glaube, trotzdem hätte man das alles anders lösen können und er hätte da dann nicht eben, ja, auch straftätig, mündig oder wie man es nennt, werden müssen, sondern ja, wenn er da im Prinzip, ja, das alles irgendwie offen und ehrlich mitbearbeitet hätte, hätte er vielleicht seine Kinder weiter unterrichten können. Ja, aber er hat ja dann irgendwie auch nur das alles irgendwie mit vorgetäuscht. Und ja, das war irgendwie auch alles ziemlich seltsam. Und auch der Täter an sich, wie er dann überführt wurde, du hast es ja schon erzählt, das war auch sehr schwammig. Und auch sein Grund wieder, ja, war auch total haarsträubend und absolut unnachvollziehbar. So nach dem Motto, ey, wenn du ein Problem mit dem Typ hast, ja, dann redet miteinander, aber bring den nicht einfach um, weil dir deine Nase nicht passt oder so. Also wirklich ganz seltsam. Und ja, ich muss echt sagen, also die Folge hat mich sehr enttäuscht, da habe ich mir mehr von erhofft und ich bin da auch nicht mit einem guten Gefühl rausgegangen.
Dafür, dass die Episode Karatelehrerin Ranmuri heißt, kommt Ran relativ wenig vor. Also ich hätte jetzt schon damit gerechnet, dass sie da so richtig zentral im Fokus steht und habe dann festgestellt, naja, sie ist hier quasi ja, so eine Randfigur. Und das ist gerade so bei dem Titel etwas ja, schade gewesen, weil es halt eben irreführend ist. Und ansonsten sehe ich das jetzt auch so wie du, Olli. Ja, der Brüller war die Folge nicht. wenn ich ehrlich bin. Und jetzt auch am Ende die Auflösung des Falls. Gut, es gibt jetzt dann ne, einmal einen Karatelehrer, den Gebäudebesitzer und dann noch einen Geschäftspartner vom Gebäudebesitzer. Und dann ist klar, okay, wenn einer tot ist, dann muss es einer von den beiden sein. Also wir haben noch nicht mal hier so drei Verdächtige, es sei denn, man würde noch einen Selbstmord in Betracht ziehen, aber der ist ja hier von Anfang an ausgeschlossen in dem Fall. Insofern ist da auch die Chance, auf den richtigen zu tippen beim Stream der Episode 50-50. Und ja, wir hatten auch schon mehrmals das Motiv gehabt, dass dann der im Sterben liegende, das im Sterben liegende Opfer kurz vor knapp tatsächlich dann noch nach dem Täter greifen kann, was dann am Ende das entscheidende Indiz wird, egal ob wir da jetzt auf Manga-Umsetzung oder auf Filler schauen. Und ja, auch, dass dann am Ende nochmal die Leiche bewegt wird, sodass dann am Ende der Tatort verändert ist und die Ermittlungsarbeit etwas erschwert wird, die Ermittler in die Irre geführt werden. Das waren zwar solide Bausteine, die allerdings jetzt so die gesamte Handlung der Episode nicht über den Durchschnitt hochgehievt haben. Und da muss ich dann auch sagen, es war nett, war ganz schön, sich die Folge anzuschauen, aber begeistert hat es mich jetzt nicht. Und wenn ich jetzt auch gerade dann hier mir überlege, der Täter, der hat ja diese total markanten gelb-grün geringelten Wollsocken getragen. Und da haben dann ja auch wirklich so, hat die Kamera immer wieder so präsent nochmal extra drauf hingesweept, dass man dann eben wirklich so diese Socken sieht und sich denkt, wow, die sehen ja irgendwie total knallig aus und irgendwas muss es damit ja wohl auf sich haben. Könnte sein, dass der Träger eventuell was mit diesem Fall zu tun hat. Da habe ich mir dann auch gedacht, dass es gab schon Folgen, viele Folgen, in denen Hints deutlich subtiler gesetzt wurden, dass es nicht so eindeutig war. Und ja, das war einer von mehreren oder ist einer von mehreren meiner Kritikpunkte an Episode 1117.
Ja, mir geht es da ganz ähnlich. Einmal dieses Ran ist im Titel, aber hat fast nichts zu tun. Sehr schade, vor allem wenn man auch, also ich befürchte ja schon, dass das auch wieder irgend so eine Filler-Reihe wird. Da haben wir ja jetzt extrem viele von inzwischen. Ayumis Tagebuch, Mitsuhikos Notizbuch, Karate-Lehrerin Ranmuri oder auch Frauentreffen, wo wir gleich noch zu kommen. Von daher, wenn es das wirklich eine Reihe will, hoffe ich, dass Ran das nächste Mal mehr zu tun hat. Und ja, es ist ein Fall. Er ist zu simpel, der Fall, weil hier ist kaum Fleisch auf den Knochen dran und gleichzeitig hat man keinen, wenn man dann schon irgendwie mit so einem simplen Fall arbeitet, schaffen es die Filler ja auch immer wieder, Beweismittel, eindeutige Beweise einzusetzen, wo man sagt, okay, auch wenn Con jetzt nicht da gewesen wäre, hätte die Polizei mit ganz normaler Polizeiarbeit den Täter eh gefunden, weil wenn man Blut untersucht, routinemäßig, dann hätte man es rausgefunden. Und hier haben sie es aber geschafft. Wir nehmen einen simplen Fall und keinen eindeutigen Beweis. Und ja, Abdruck, okay. Und du hast den Tisch, der Tisch war aufgeräumt, aber die Schublade nicht. Das heißt, du bist der Täter, weil du bist ordentlich als das Opfer. Ja, da sagt der Täter auch selber, ja, das ist kein Beweis. Aber der Handabdruck dann scheinbar, der durch die Hose durch, war dann irgendwie genug. Ja, das ist halt dieses öftere Filler-Problem dann manchmal. Manchmal sind die Beweismittel viel zu stark, dass man kein Detektiv gebraucht hätte, und manchmal sind sie so schwach, dass das kein Gericht der Welt akzeptieren würde, außer die japanischen. Wenn der Täter gesteht, dann winken sie es halt durch, aber warum sollte man da gestehen? Weil das kann man sagen, irgendjemand anders hat mich beim Pferderennen am Bein gepackt, versehentlich. Ja, also, nee, danke. Die Filler-Folge, das war nix. Schauen wir doch mal, ob die nächste Filler-Folge da ein bisschen mehr zu bieten hatte. Das Mysterium beim Frauentreffen 2. Ganz toll, diese musste unbedingt fortgesetzt werden. Diesmal geht's in ein Schneeresort und dazu erzählt uns jetzt Jens noch mal etwas.
Genau. Wie der Titel schon sagt, es ist das zweite Mysterium beim Frauentreffen. Das erste hatten wir am, ganz kurzer Abriss, 22. Juli letzten Jahres mit Episode 1091. Damals hat es die Frauentruppe in ein Kaufhaus verschlagen, wo sie ermittelt haben. Diesmal geht es in ein Skiresort. Und da sind so ein bisschen Conan, Mitsuhiko und die anderen männlichen Charaktere auf Wellnessurlaub und haben bei den Ermittlungen, wie auch schon der Titel nahelegt, weniger zu tun. Ayumi, Ai sowie Ransonoko und Miwako Sato sind hier dann diejenigen, die die Ermittlungen führen und widmen sich diversen Aktivitäten in diesem Skigebiet. Und dann hören sie aber, wie eine Mitarbeiterin und ihr Chef, also auch gleichzeitig der Chef des Skiresorts, sich miteinander unterhalten. Und es heißt, dass etwas vorgefallen sei. Und dann schalten sich eben die Frauen ein. Und fragen erstmal, ja, was hat es eigentlich damit auf sich? Und entsprechend fängt dann der Hoteldirektor an zu erzählen, dass es mehrere Ereignisse gab innerhalb der letzten Zeit, die etwas seltsam gewesen seien. Und dazu zählt beispielsweise, dass ein großer Schneemann gebaut wurde vor dem Resort. Keiner wusste, von wem der ist. Offenbar auch von keinem Gast irgendwie erstellt. Dann hätte irgendjemand ein paar Bäume mit weißer Farbe beschmiert. Na gut, das besorgt eben den Hotelchef und auch die Angestellte. Und dann überlegen sich Ransonoko und Co. in diesem Fall zu ermitteln, weil sie ja auch alle in gewisser Weise detektivische Skills haben. Ne? Genau. Es geht dann damit weiter, dass sie sich so ein bisschen umschauen und umhören und erstmal dann Indizien sammeln. Und das Ganze ist dann klassische, traditionelle Ermittlerarbeit. Am Ende geht es dann noch weiter in Überwachungsraum und die Überwachungskameras wiederum liefern den entscheidenden Hinweis zur Lösung des Falls. Sie finden raus, wer für die Ereignisse im Skiresort verantwortlich ist. Das Ganze wird dann am Ende noch mit einer Verfolgungsjagd fortgesetzt und diese Verfolgungsjagd beendet dann auch letzten Endes diesen Fall. Die betreffende Person, die für alles verantwortlich ist, wird dann auch am Ende zur Rechenschaft gezogen. Und während sich dann Conan und Co. In aller Ruhe erholt haben und dann auch ziemlich entspannt die Heimreise antreten können, sind sich Sonoko und Co. sicher, wenn es einen nächsten Fall gibt, bei dem wir irgendwie zusammentreffen, dann werden wir auch diesen Fall garantiert lösen und sind schon gespannt darauf. Das wäre jetzt erstmal, ohne am Ende den Täter zu verraten, die Zusammenfassung von Episode 1118. Ja, Olli, Lasse, wie hat euch diese Folge gefallen?
Es war mal wieder, wie auch schon beim ersten Frauentreffen, ist das Mysterium so ein bisschen kein richtiges Mysterium in diesem Sinne gewesen. Also ja, schon so ein bisschen, aber und wie beim ersten Mal ist es so, sie sehen eine Situation, überlegen sich, wie könnte das gewesen sein, und ja, dann war es so. Und da kommen sie auch relativ schnell hin. Also sie machen diese Indizienarbeit, aber das ist alles nicht hilfreich, und dann fällt Ayumi ein Blatt Papier runter und dann hat Ai einen Einfall und dann ist im Prinzip alles gelöst. Ist das innerhalb von 2 Minuten gelöst und dann der Rest ist nur noch abarbeiten. Das alles halt aufzuwischen, was dann da die Konsequenzen daraus sind. Also das war es irgendwie jetzt nicht großartig. Und muss man auch sagen, dieser ist da mit den Kameras, wo dann der Täter da den Zugriff hatte auf dieses eine Gebäude, wo man sich denkt, war das wirklich nötig? Hätte man nicht irgendwie die Kameras anders umgehen können, um da ranzukommen? Musste das jetzt irgendwie so sein? Weiß ich nicht, ob das die beste, schlauste Methode war. Ja, und dann der Rest der Episode. Immerhin, also da war jetzt falltechnisch, war das halt eine Enttäuschung, aber dann so ein paar kleine Charaktermomente waren dann schon ganz lustig, wie zum Beispiel Sonoko, wenn die sich da halt alle diese Sachen angucken, wie den Schneemann, das Iglo, dass Sonoko dann so sich vorher aufspielt als ihr Detektiv-Queen und dann fragen sie uns, Sonoko, hast du irgendwas rausgefunden? Sie sagt dann, das ist ein großer Schneemann und die Nase ist eine Karotte. Mhm. Ah, ja, okay. Danke, Sonoko. Und dann halt, dass Ei die ganze Zeit keine Lust hat und schon so genervt ist, ein Fall, auch nö. Und dann auch am Ende sagt, warum glaubt ihr, dass es beim nächsten Treffen wieder einen Fall gibt? Warum setzt ihr das einfach voraus? Halbera dann wieder so als diese, die da so ein bisschen Lampshading macht und ein bisschen genervt ist. Das war auch ganz lustig. Aber so insgesamt muss ich sagen, das war wieder total seicht und hat die Frauencharaktere jetzt auch nicht wirklich toll eingesetzt. Also, Sonoko war ein bisschen für Comedy Relief zuständig, ansonsten waren sie halt, und Ayumi war ein bisschen süß, wenn sie so gesagt hat, was habt ihr herausgefunden? Ja, das Maskottchen heißt so und so. Ah, schön, Ayumi, toll. Das ist dann niedlich und so, aber ich finde jetzt, die Frauen konnten auch nicht wirklich unbedingt glänzen mit ihren Stärken. Also, irgendwie, nee, das war für mich nichts. Das fand ich irgendwie, hat mir nichts gegeben, dieses Frauentreffen.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, ja, auch im Vergleich, ja, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste zwischen Episode 1 und 2 von den beiden, weiß ich sogar gar nicht, ob ich der ersten Episode den Vorrang geben würde, aber bleiben wir mal bei dieser Episode hier. Also, Titel war ja ganz klar Frauentreffen und es war klar, dass unsere 5 Frauen bzw. Mädchen hier die Hauptrolle spielen. Umso verwunderter war ich dann, dass gleich in der ersten Einstellung Professor Agasa und Conan zu sehen waren und die anderen beiden Jungs, wo ich dachte, hä, was machen die denn jetzt hier? Es geht doch eindeutig um die Frauen. Und dass die dann immer mal wieder kurz eingeworfen wurden, wie sie sich da entspannen und irgendwelche Aktivitäten machen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eher als störend empfunden und dachte mir, warum muss man die jetzt hier einbauen? Lass die doch einfach weg. Es geht hier eindeutig ja um die 5 Frauen. Da haben die Herren nichts zu suchen. Und ja, das war so der erste Punkt, der mich verwundert bzw. gestört hat. Naja, und dann entsprechend, ja, das andere halt, das eigentliche Mysterium, ja, war jetzt irgendwie auch nicht im Nachhinein betrachtet das Mysterium, weil, ja gut, es ging um einen Diebstahl, aber es hat sich mir nicht erschlossen, warum das jetzt dann alles exakt dann sich ereignet hat, als die 5 Frauen zufällig da waren. Das hätte ja der Täter auch schon mal an einem anderen Tag alles machen können oder so. Und auch so, ja, die merkwürdige Aussage mit, ja, der Betreiber hatte noch keine Zeit oder so, diese ganzen Sachen, die da ja aufgestellt wurden, von denen keiner eine Ahnung hat, warum das da steht, das irgendwie wegmachen zu lassen, wo man so denkt, hä, warum nicht? Also, ja, so ein Schneemann, so ein großer Schneemann, okay, der braucht vielleicht irgendwie Bagger oder so, um diesen Schnee da wegzuschieben, aber das eine, das war doch so ein Schild. Das kannst du hochnehmen und wegtragen. Also, das weiß ich nicht. Also, ja, und dann auch letztendlich, wie Ei auf diesen entscheidenden Hinweis gekommen ist, hat sich mir auch nicht erschlossen, was sozusagen der Blickpunkt war. Da hat mir die Erklärung gefällt. So, ah, guck mal, wenn ich das so betrachte, dann ergibt sich der und der Weg oder so. Das hat sich mir nicht erschlossen. Und ja, dann spannender wurde es dann in dem Raum mit den Überwachungskameras, wo dann der Wachmann da lag und dann haben sie das mit den Kameras rausgefunden. Ja, das war wieder ein bisschen logisch. Ja, aber dann sind sie ja dem Weg gefolgt und da habe ich mir dann so gedacht, ja, aber sind sie den Weg nicht vorher auch schon abgegangen und wären sie dann nicht auch schon da bei dem Ding irgendwie gewesen? Also hätte man das vielleicht nicht irgendwie auch rausfinden können? Ja, das fand ich auch etwas seltsam. Naja, und dann die Verfolgungsjagd am Ende hat zumindest versucht, nochmal so ein bisschen Action reinzubringen. Und Lasse hat's angesprochen, Sonokos großartige Detektivarbeit. Also, ja, da war ich eher bei Ei, so die so genervt und gar keinen Bock drauf hatte, weil ich so dachte, ja, das ist jetzt nicht hilfreich, was du gesagt hast. Ja, Und ja, auch so ein bisschen seltsam und ich denke mal, muss man mögen oder nicht, war dann dieses Detail mit dem Videospiel, wo sie dann den Weg gefunden haben, oh, wir müssen dem Weg folgen. Und dann kam dieses Videospiel-Design, wo ich so dachte, hä, was ist das denn jetzt? Also mir persönlich hat es gefallen, weil ich mag gerne Videospiele. Also von daher habe ich das so ein bisschen, ja, ich fand es gut, weil, wie gesagt, ich mag gern Videospiele und das hat mir dann gefallen zu sehen, wie die Charaktere dann da eingebaut wurden und dann so ein bisschen Videospiel-like da rumgelaufen sind. Aber letztendlich war auch das komplett unnötig. Also ja, von daher, ja, ich dachte am Ende der Episode mal wieder an Lasse und dachte, oh Gott, der Arme, es wird irgendwann noch ein Teil 3 davon geben und er hat jetzt schon keinen Bock mehr darauf.
Das ist ja scheinbar jetzt dieses Gimmick, weil jede von diesen Reihen hat ja irgendein Gimmick. Und wir hatten ja schon in der ersten Episode, dass sie sich dann diesen Einbruch vorstellen, wie sie den durchführen würden. Und das war ja so eine riesige Sequenz, die so eine Anspielung war auf Cat's Eye, beziehungsweise ein Supertrio und vielleicht noch so ein bisschen Lupin, aber vor allem ein Supertrio. Da die Anspielung drauf, was zumindest thematisch noch gepasst hat, weil es ging um einen Diebstahl. Und hier ist jetzt die Anspielung Dragon Quest, weil ist halt, dieser Weg ist halt irgendwie wie so eine World Map in einem alten JRPG scheinbar oder halt ja, Dragon Quest kennt jeder in Japan, also kennt man halt. Und ja, aber das ist scheinbar dieses Gimmick, dass es so eine große Fantasiesequenz gibt, wo sie irgendwie den Tatverlauf dann irgendwie nachvollziehen. Und ja, ist jetzt als Idee vielleicht ganz, ganz nett, aber warum ist das jetzt das Gimmick von diesen 5 Frauen bzw. Mädchen? Ist das, ja, Sonoko hat schon manchmal eine große Fantasie, aber jetzt irgendwie weiß ich nicht, ob da jetzt, dass man jetzt dann von so Episoden das ganze Gimmick drauf vorstellt, dass sie sich das vorstellt wie in einem Videospiel, weil Sonoko ist ein Charakter, der viel Videospiele spielt, also weiß ich auch nicht, ob das so gut passt. Ist Sonoko heimlich Dragon Quest-Fan? Also, ja, das ist nicht mein liebstes Gimmick, muss ich sagen, in diesen Füllereien. Da finde ich sowas wie das bebilderte Tagebuch, was auch irgendwie doof ist, weil warum braucht Con ein bebildertes Tagebuch, um den Fall nochmal sich in Erinnerung zu rufen? Das kann er normalerweise auch so. Aber das finde ich zumindest ein bisschen handlungsbezogener als wir stellen uns das jetzt wie Marke XY vor, die Auflösung. Und dann ist das total lustig und spaßig. Das ist dann irgendwie, ja, finde ich Quatsch.
Ja, so mit dieser Sega Mega Drive Optik der Fallauflösung habe ich mich auch ein bisschen schwer getan. Und dann Professor Agasa, der dann da die so ein bisschen Off-Stimme einspricht, ja, fand ich etwas gewöhnungsbedürftig und habe gedacht, ja, anders hätte man es besser machen können. Aber ansonsten, ja, es war jetzt auch nicht gerade eine Folge, die mich so richtig vom Hocker gerissen hat und die zu meinen absoluten Highlights zählt. Trotzdem so, ich weiß schon gar nicht mehr genau, was es war, als ich sie geschaut hatte, aber es gab so 2-3 Punkte, die fand ich sogar ganz gut. Aber ich kann sie tatsächlich jetzt nicht mehr rekonstruieren. Naja, ist aber auch jetzt nicht so wichtig. Ich fand die Folge ein bisschen besser als Karate-Lehrerin Ranmori. Aber beide Folgen kommen nicht an die Verkupplungsparty dran, wenn ich das jetzt so im direkten Vergleich mal anbringe.
Tja, ja, da haben wir mal wieder ein bisschen gemischte Gefühle zu den aktuellen Filler-Episoden. Am 30. März kam keine neue Episode, da kam Remaster raus, beziehungsweise Remaster Mehrzahl, denn da wurde Kid vs. Komei, das Ziel sind die Lippen, den kennen wir ja noch aus Band 96, remastered offiziell, beziehungsweise halt einfach wiederholt, weil es sind HD-Folgen schon, 983, 984, ja beide am Stück, als einstündiges Special quasi, wurde das da wiederholt, passt natürlich zu Film 27 mal wieder. Ja, mit also einfach davon wiederholt und am Ende noch eine neue Szene, die recycelt wurde vom April-Scherz von irgendeinem Jahr, wo was dann so ein bisschen die Brücke schlägt, noch deutlicher zu Film 27 und ja, damit wurde dann auch wieder ein Timeslot gefüllt. Die Folge, die jetzt rauskam am 6. April. Die haben wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gesehen. Klassentreffen für nur 4 Personen. Die werden wir dann im nächsten News-Podcast besprechen. Und danach kommt natürlich auch noch am 13. April die Filler-Episode, die den Filmbezug hat. Das kennen wir jetzt ja auch schon jedes Jahr, dass da die übliche Tie-In-Episode kommt. Und das sind dann die nächsten beiden Filler. Und was danach ist, müssen wir nochmal sehen, ob sie jetzt den... Ja, aktuell haben sie einen ziemlich guten Rhythmus, was Manga-Umsetzung angeht. Da müssen wir aktuell ja nicht mehr so lange warten dazwischen. Aber ob das jetzt so weitergeht oder nicht, das werden wir dann sehen. Und im nächsten News-Podcast dann wissen wir schon mehr. Denn das war es erstmal für heute mal wieder mit den News aus dem März 2024. Ein bisschen mehr los als letzten Monat, aber da geht noch ein bisschen was. Vielleicht nächsten Monat mit dem Filmstart und Japan-Releases und allen anderen möglichen Sachen ist da vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr los, wenn es dann langsam in die heiße Phase geht in diesem Jahr. Der Film ist dann ja immer eine große Quelle für mehrere Neuigkeiten. Bleibt uns auf jeden Fall gerne gewogen, wenn ihr nicht nur von den News hier im Podcast hören wollt, sondern sie auch selber lesen wollt, dann könnt ihr vorbeischauen auf connews.org. Da berichten wir über alles Mögliche im Zusammenhang mit Detective Conan, Magic Kaito, Yaiba und Gosho Oyama im Allgemeinen. Wenn ihr über diese Themen euch Informationen durchlesen wollt, dann schaut auch beim ConWiki vorbei, conwiki.org. Da könnt ihr vieles nachlesen, auch selber Informationen beitragen. Wenn ihr mit Leuten diskutieren wollt, dann schaut auch bei ConForum vorbei, conforum.org. Oder wenn ihr lieber chatten wollt, dann schaut auch auf unserem Discord-Server vorbei, connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir unter dem Namen ConNews zu finden, auf Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Blue Sky und Mastodon. Da überall ConNews, da sind wir zu finden und versorgen euch da auch immer mit aktuellen Informationen und Fun Facts und Throwbacks und allem Möglichen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben ein Patreon, wir könnt uns unterstützen über Einkäufe auf unsere Amazon Reflinks oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost ausstattet. Wir sind ohne Werbung finanziert, nur durch Spenden und solche Sachen und wir tracken auch nicht, wir haben keine Cookies oder so irgendwas da, um euch zu verfolgen. Und wir haben, anders als mancher April-Scherz es vielleicht behauptet hat, auch kein Abo-Modell, sondern wir machen das alles tatsächlich einfach, weil wir es können, uns zu finanzieren. Nur durch eure Spenden brauchen wir sowas wie Werbung und Tracking nicht und das finden wir schöner so. Bleibt uns auf jeden Fall gerne gewogen und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, dass ihr zugehört habt und ja, macht euch noch einen schönen Abend.
Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.